Willkommen bei Zwei Nudeln auf Abwägen. Hallo Lara.
Herzlich willkommen zu deinem Vorstellungsgespräch in unserer Kita.
Nee, ich möchte diesen Job nicht annehmen.
Hi Caro.
Hallo. Heute dachte ich, begrüße ich dich mal zuerst, weil ich heute die Einleitung, einleite.
Ich dachte, weil du die Einladung annehmen möchtest für dieses Vorstellungsgespräch. Nein.
Weil du auf jeden Fall heute viel mehr zu erzählen hast wie ich. Ihr erinnert euch vielleicht an die Folge aus den Westfjorden, unsere Sonderfolge aus den Westfjorden, wo ich so ein bisschen rumgeforscht habe, wie das Leben in den Westfjorden so ist und euch ein bisschen was davon erzählt habe. Und ihr wisst ja auch, dass Lara mit Herzblut Erzieherin ist und sich deshalb auch ein bisschen umgehört hat auf Island, wie das ist mit den Kindergärten und Erziehern, weil wir ja auch schon oft erzählt haben, dass es nicht so viel besiedelt ist an einigen Orten. Das ist ja schon spannend zu wissen, wie das dann läuft, wenn man vielleicht auch nicht so viele Kinder an einem Ort hat. Dazu hat Lara viele Kitas angeschrieben, 15 ungefähr, pipapo.
Wahrscheinlich waren es sogar noch ein paar mehr.
Und es haben zwei Kitas auf jeden Fall zurückgeschrieben.
Zwei haben geschrieben, wir schreiben später. Ich habe bis heute nichts gehört.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, dass wahrscheinlich viel los ist. Und es ist ja wirklich, wir sind ja keine Journalisten oder so, sondern haben das einfach aus Interesse geschrieben. Ich verstehe schon, wenn Leute da keine Zeit für haben.
Ja, ich muss aber auch sagen, ich hätte es halt schön gefunden, wenn die dann wenigstens schreiben, okay, es ist total cool, dass du dich dafür interessierst, aber wir haben leider nicht die Zeit, das zu machen.
Ja. Aber immerhin haben wir du hast zwei Antworten bekommen. Und ich werde dich jetzt die Fragen fragen, die du eigentlich den Kitas gestellt hast. Mhm. Und du erzählst uns ein bisschen was dazu, wie das beantwortet wurde.
Ja, also Caro und ich, wir haben uns, bevor ich die E-Mails geschrieben habe, kurz überlegt, welche Fragen interessieren uns. Also hauptsächlich habe halt ich die Fragen gestellt, aber ich habe Caro auch gefragt, ob es irgendwas gibt, was sie halt interessiert. Also da ist auch die eine oder andere Frage dabei, die sich Caro vielleicht überlegt hat. Und ich werde das so ein bisschen auch vergleichen mit den deutschen Kitas, in denen ich schon gearbeitet habe.
Genau. Bei den beiden Kitas ist es eigentlich gut, dass die beiden sich gemeldet haben, weil eine Kita ist in Reykjavik gewesen und das ist ja die größte Stadt Islands. Das heißt, da gibt es mehr Kinder und eine Kita ist in Höfen. Mhm. Und Höfen ist jetzt nicht so der Nabel der Welt. Deshalb ist es ganz gut, den Vergleich auch zu haben zwischen Großstadt, isländische Großstadt, muss man vielleicht sagen, und eher Kleinstadt.
Und man muss sagen, es ist auch ganz cool, dass die aus Höfen geantwortet haben, weil wir ja 3 Tage in Höfen auch verbracht haben. Das heißt, wir kennen den Ort so ein bisschen, wir kennen das drumherum so ein bisschen. Wenn ihr euch nicht mehr erinnert, hört nochmal rein in unsere Folgen aus Höfen.
Genau. Und dann würde ich sagen, geht schon los, oder?
Ja. Yep. Jetzt fühle ich mich ein bisschen, als wäre ich beim Vorstellungsgespräch.
Da haben wir den Spieß umgedreht. So, Frage 1. Gibt es in Island auch verschiedene Konzepte, nach denen Kitas arbeiten?
Also, mir haben beide Kitas mit Ja geantwortet. Und die Kita aus Reykjavik hat mir geantwortet, dass in einigen Schulen, also in Island heißen die Kitas Leikskólin. Und das beinhaltet ja schon Schule, also bei denen ist es quasi schon Teil der Schule, auch wenn es eigentlich ähnlich wie bei uns Kita ist. Aber in vielen, ich nenne es jetzt trotzdem Kitas, wird Reggio Emilia verwendet. Das ist ein italienischer Ansatz. Die Leute, die selber in der Kita arbeiten oder sich da vielleicht schon mal mit auseinandergesetzt haben, wissen wahrscheinlich, was das bedeutet, Reggio Emilia. Hast du davon schon mal gehört?
Noch nie gehört. Klingt wie Regionalbahn.
Ja, also bei der Regio-Pädagogik wird die Lebenswelt der Kinder in den Mittelpunkt gestellt und die unmittelbare Umgebung halt einbezogen. Und so Sachen wie Natur, Kultur, Geschichte und regionale Besonderheiten werden halt aktiv in den pädagogischen Alltag eingebunden. Und dadurch lernen die Kinder ihre Umgebung und die Heimat bewusst und fühlen sich der, zumindest so der Plan, sehr zugehörig, sage ich mal.
Das finde ich eigentlich halt gar nicht schlecht.
Konkrete, alltagsnahe Erfahrung. Das ist jetzt nur so ganz grob. Genau. Und dann gibt es noch ein isländisches Bildungsprogramm namens Hjal. Und das geht so ein bisschen auf die geschlechtsspezifischen Sachen ein. Das bedeutet, dass dort alle Mädchen zusammen sind in einer Gruppe und alle Jungen. Und es gibt da, obwohl alle Mädchen in einer Gruppe sind und alle Jungs in einer Gruppe sind, Besonderheiten, dass die Mädchen typische Jungssachen machen und die Jungs typische Mädchensachen in so einer Art Projekten quasi, damit beide beides lernen. Genau, und dann gibt es auch sowas wie das Konzept des Waldorf-Kindergartens in Island.
Kannst du einmal kurz sagen, was das Konzept des Waldorfs ist, ungefähr?
Ja, bei den Waldorf-Kitas ist es halt so, dass großen Wert auf das ganzheitliche Lernen gesetzt wird, also Kopf, Herz und Hand. Das ist so, sag ich mal, der Leitfaden von der Waldorf-Pädagogik. Und im Mittelpunkt steht das freie Spiel. Und da werden sehr viel kreative Tätigkeiten gemacht. Und das Lernen durch Nachahmung ist da sehr verbreitet. Also da wird viel Wert darauf gelegt, dass die Kinder das selber machen, dass die von anderen lernen.
Weißt du, in welchen Konzepten die beiden Kitas gearbeitet haben?
Ja, genau. Also die Kita in Reykjavik verwendet einen Ansatz aus den USA und der nennt sich High Scope. Und der Kern des Ganzen ist aktives Lernen. Davon habe ich noch nie gehört tatsächlich vorher. Und ich habe das damals, es gibt eine Internetseite dazu auch, die können wir vielleicht auch einmal in unserer Story hochladen. Also die High-Scope-Pädagogik basiert auf dem aktiven Lernen, bei dem Kinder durch eigenes Handeln und Mitentscheiden Erfahrung sammeln. Zentral ist der Plan-Do-Review-Ablauf, bei dem Kinder ihr Tun planen, durchführen und anschließend gemeinsam reflektieren. Ich sag mal, das ist ein Konzept, würde ich sagen, was auch hier in Kitas teilweise so auch angewandt wird. Also es ist irgendwie.
Aber das nennt man wahrscheinlich dann
anders. Ich würde sagen, es ist einfach Teil des normalen Kita-Alltags.
Ja, vielleicht braucht also das Kind einfach einen Namen.
Vielleicht ist es da noch mal ein bisschen, wird da noch ein bisschen genauer drauf geguckt, dass die Kinder wirklich ihr, das, was sie machen, genauer planen und reflektieren. Aber ich meine, es sind halt auch immer noch Kinder, ne? Deswegen, ich finde halt auch zum Beispiel bei Waldorf oder Reggio oder es gibt ja auch Montessori zum Beispiel. Klar, es gibt so spezifische Kitas, die genau nach diesem Konzept arbeiten, aber ich glaube, viele Kitas haben auch immer Teile dieser Konzepte in ihrem Konzept, sage ich jetzt mal.
Okay, das war ja für die Kita in Reykjavik. Und genau. Was ist mit der Kita in Höfen?
Die Kita in Höfen hat nochmal darauf hingewiesen, dass die Kitas ja von den Kommunen betrieben werden und dass verschiedene Kommunen unterschiedliche Konzepte verfolgen. Das bedeutet, dass dann zum Beispiel in der Kita schon dasselbe Konzept verfolgt wird wie später in der Schule, damit das so weitergeht. Deswegen entscheidet die Kommune quasi das Konzept. Ja, dieses Chali ist dieses Konzept mit den Mädchen und den Jungs, das Getrennte, wo wir auch noch mal vielleicht eine Internetseite zu verlinken können in unserer Story. Dann könnt ihr euch das noch mal genauer angucken. Und ich habe irgendwann mal ein Reel dazu gesehen. Wenn ich das wiederfinde, ich meine, das habe ich mir abgespeichert, würde ich das auch einfach mal dazu packen, weil ich das eigentlich echt spannend fand. Und dann wurde mir da geschrieben, dass es auch einige Kitas gibt, die außerschulisches Lernen in Anführungsstrichen haben. Also sowas wie wahrscheinlich bei uns Waldkitas, die viel draußen sind. Allerdings haben die ja keinen Wald. Also ich weiß nicht, inwieweit die das so umsetzen. Also klar, es gibt schon an einigen Stellen Wald, aber das ist wahrscheinlich auch eher dann so ein bisschen abgespeckt, sage ich mal.
Keine Waldkita, sondern eine Buschkita.
Eine Mooskita.
Eine Moos.
Aber es war dann wohl auch so, oder es ist häufig auch so, dass es dann nicht die ganze Kita ist, sondern irgendwie nur eine Gruppe, die dann halt das macht. Oder dass die Kinder wechselnd quasi dieses Programm machen, dass sie draußen sind. Dass quasi jeden Tag eine andere Gruppe oder jede Woche eine andere Gruppe quasi nur draußen ist. Aber da sie das selber nicht als Konzept hatte, konnte diese nette Frau, die mir da zurückgeschrieben hat, das auch nicht so ganz genau sagen. Und alle Kitas dort müssen staatlichen Richtlinien folgen, was in diesen Kitas in Anführungsstrichen gelehrt werden soll. Das heißt, alle haben quasi ein Grundkonzept, was vom Staat vorgegeben ist und können dann quasi darauf aufbauend ihr eigenes Konzept mit einbringen, würde ich sagen. Und die Kita in Höfen folgt dem Konzept der Gemeinde und das heißt Öpeldi til Aubyrgða. Und das bedeutet grob übersetzt verantwortungsvolle Erziehung. Also alle Schulen und Kindergärten der Gemeinde haben die gleichen Grundlagen und dann können die Schulen zusätzlich noch ein eigenes Konzept mit einbringen. Aber das Grundkonzept bleibt halt gleich. Und in dem Konzept von der Kita da in Höfen ist es halt so, dass die viel in der Natur sind und viel auch draußen spielen. Und dass es eigentlich geplant ist, zumindest jeden Tag 3,5 Stunden für das Spielen und Erkunden im Freien einzuplanen. Aber wir wissen ja, dass das Wetter in Island ziemlich speziell ist und dass dementsprechend ja, man auch nicht immer diese komplette Zeit draußen
gerade
sein kann.
Gerade in Höfen wissen wir das.
Ja, gerade in Höfen, wenn es so windig ist, kalt ist, schneit. Also, na, es, der grobe Plan ist, dass es so gemacht wird, aber es ist natürlich nicht immer umsetzbar.
Okay, die nächste Frage wäre, wie lange die Kinder ungefähr in der Kita bleiben?
Ja, und das finde ich eine ganz spannende Frage, weil sich das schon in Deutschland relativ stark unterscheidet, je nachdem, wo man so ist. Also ich kenne Kitas jetzt nicht hier bei uns, aber gerade so in größeren Städten, die schon um 6 öffnen. Unsere Kita, wo ich jetzt gerade arbeite, öffnet um 7 und schließt um 16 Uhr. Ich kenne aber auch Kitas, die bis 19.30 Uhr aufhaben, gerade so Betriebskitas oder so. Und deswegen fand ich das auch eine ganz spannende Frage. Und wir fangen mal wieder an mit der Kita in Reykjavik. Die Kita in Reykjavik hat 7 Gruppen. Und dann ist es so aufgeteilt, dass es 4 Gruppen gibt für ältere Kinder. Und die haben geöffnet von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Und es gibt 3 Gruppen für jüngere Kinder. Und die haben geöffnet in der Zeit von 8 bis 16 Uhr. Das heißt, die gehen auch darauf ein, dass quasi ein kleineres Kind jetzt einfach noch nicht so einen langen Tag schafft wie ein größeres Kind. Und das finde ich eigentlich sehr schlau. Ich würde sagen, von den Uhrzeiten her deckt sich das schon ungefähr auch so mit dem, was man hier so aus Deutschland kennt. Wobei viele Kitas tatsächlich schon um 7 öffnen. Aber so 16, 16.30 Uhr sind zumindest hier bei uns auch so Zeiten, wo viele Kitas schließen. Und die Kita in Höfen öffnet erst um 8.30 Uhr. Da merkt man jetzt schon, okay, das ist ein bisschen mehr auf dem Dorf. Da ist scheinbar die Arbeitszeit startet erst deutlich später als in der Stadt, was ja auch ein bisschen verständlich ist eigentlich. Und die Kita schließt um 16.30 Uhr, genau wie die in Reykjavik. Und die meisten Kinder kommen dann zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr und gehen zwischen 16 und 16.30 Uhr. Das bedeutet, dass fast alle Kinder die komplette Zeit dann auch da sind. Das ist hier ein bisschen anders. Hier gibt es ja so Modelle, dass man Stunden buchen muss. Also die Leute mit Kindern, die kennen das wahrscheinlich. Es gibt 25 Stunden, 35, 45. Und je nachdem, was man gebucht hat, so lange dürfen die Kinder dann auch bleiben. Und hier würde das dann bedeuten, dass die Kinder 45 Stunden gebucht hätten. Wobei es eher von 8.30 Uhr bis 16 Uhr oder 16.30 Uhr. Aber ja, hier bleiben definitiv zumindest bei uns in der Kita nicht alle bis zum Ende. Eher die wenigsten.
Eigentlich beantwortet sich daraus ja auch die Frage, ob die Kinder über Mittag bleiben. Aber du kannst da gerne nochmal die Antworten der beiden Kita vorstellen.
Genau, ich habe die Frage damals gestellt, weil es in der Kita, wo ich damals gearbeitet habe, bevor wir losgefahren sind, war es so, dass ein paar Kinder schon um 12 Uhr abgeholt wurden und eben nicht mit Mittag gegessen haben und nicht über Mittag geblieben sind. Und deshalb habe ich die Frage gestellt. Die wurde ja quasi, wie Caro schon sagte, eben beantwortet. Aber die Kita in Reykjavik hat dazu gesagt, dass kein Kind weniger als 8 Stunden dort ist. Die meisten Kinder bleiben 8 oder 8,5 Stunden. Nur wenige bleiben 9 Stunden, was ich schon krass finde, weil fast keiner von uns arbeitet 9 Stunden am Tag. Und für Kinder ist Kita einfach Arbeit und super anstrengend. Und das bedeutet dann eben auch, dass sie da frühstücken, Obst essen, Mittagessen, snacken. Und die Frau, die mir geantwortet hat aus Höfen, die hat geschrieben, dass als sie Kind war, Das war vor ungefähr 30 Jahren, waren Schulen und Kindergärten zweigeteilt. Also man konnte das Kind vor oder nach dem Mittagessen abholen. So kenne ich das von hier auch. Also als ich noch in der Kita war, da ist niemand über Mittag geblieben.
Das war ja auch vor ungefähr 30 Jahren.
Ein bisschen weniger. Also da ist niemand über Mittag geblieben, glaube ich. Und mittlerweile bleibt der Großteil über Mittag. Also wenn ich jetzt meine Gruppe angucke, da gehen 3 Kinder um 12. Aber die essen tatsächlich sogar auch Mittag mit in der Kita. Und da ist es aber dann halt wirklich auch in Höfen so, dass die meisten Kinder einfach die 8 Stunden da bleiben. Aber in Island ist es sowieso ein bisschen anders, weil die Eltern keine großartige Elternzeit haben und die Kinder halt auch dann sehr früh schon in die Kitas geben müssen. Und das war da halt normal, schon immer. Oder zumindest ist das schon lange Zeit so normal, dass Kinder halt einfach sehr früh in die Kita gehen müssen.
Ja, ich meine, hier hat sich das ja auch so gewandelt, dass Mütter schneller mehr arbeiten wollen und müssen, dass deshalb die Kinder länger in der Kita bleiben oder betreut werden müssen.
Ja.
So, gibt es bestimmte Zeiten, in denen die Kinder gebracht oder abgeholt werden oder können sie jederzeit kommen und gehen? Mit den Eltern natürlich. Die Kinder können nicht einfach kommen und gehen.
Und jetzt könnte man sagen, das ist eine sehr deutsche Frage. Weil bei uns gibt es ganz geregelte Bring- und Abholzeiten. Ich meine, klar, man kann sein Kind immer mal später bringen oder auch mal früher abholen, wenn es irgendwie Termine gibt. Aber grundsätzlich gibt es bei uns zumindest Zeiten, in denen die Kinder kommen können. Und grundsätzlich müsste es so sein, wer zu spät kommt, hat Pech gehabt. Ist natürlich nicht so. Also wir sind da ja sehr kulant, ne? Aber im Grunde, in der Schule kann man ja auch nicht einfach eine halbe Stunde zu spät kommen. Gibt es halt Bring- und Abholzeiten. So, jetzt gucken wir mal, wie das in Island ist. In Reykjavik ist es so, dass die Kinder jederzeit kommen können. Was ich krass finde. Also du weißt ja dann nie, wenn jetzt, bei uns endet die Bringzeit um 9 Uhr. Wir wissen schon immer so, ja gut, die Viertelstunde nach 9 könnte vielleicht noch jemand eintrudeln, weil irgendwer kommt immer zu spät. Aber wir wissen dann, wie viele Kinder da sind für den Tag. Das bedeutet, die wissen halt nie, wie viele Kinder sind da, weil es kann um 10 noch ein Kind kommen, es kann um 11 noch ein Kind kommen. Es ist wohl so, dass die zwischen 11 und 13 Uhr die Eltern bitten, kein Kind zu bringen, weil ja da sehr viel los ist. Es ist halt die Zeit, wo Windel gewechselt werden müssen, sie müssen Mittagessen, Ruhezeit, Kinder werden wahrscheinlich schlafen gelegt. Kenne ich ja aus der Kita auch, also es läuft da ja ähnlich wie bei uns. Das ist einfach eine Zeit, da kann ich verstehen, dass die nicht wollen, dass die Kinder bringen können. Aber ganz grundsätzlich, sie bitten die Eltern nur darum, könnten die Kinder in dieser Zeit auch kommen. Genau, aber es ist einfach so, dass die meisten zwischen 8 und 9.30 Uhr kommen, weil das eine Kita ist, die auf einem Campusgelände ist und viele Eltern eben Studenten der Universität sind. Und dadurch haben die halt unterschiedliche Zeiten, wo sie zu Vorlesungen müssen. Und die bringen dann halt eben ihre Kinder auf den Weg zur Uni. Was ja auch Sinn macht. Also da macht es dann vielleicht schon auch Sinn, dass die jederzeit kommen können. Ich finde es nur, wenn ich überlege, dass jederzeit bei uns die Kinder kommen und gehen könnten, das wäre ein absolutes Chaos. Mhm. Weil du kannst ja den Tag überhaupt nicht planen.
Ja, also ich bin ja außenstehend. Ich glaube, für die Planung von Erziehern ist es ja gut zu wissen, wie viele Kinder da sind, damit man planen kann, was den Tag über passiert. Aber wenn ich jetzt eine Mutti wäre, die zur Uni geht, will ich ja wahrscheinlich mein Kind so viel es geht bei mir haben. Und wenn mein Tag dann manchmal so aussieht und manchmal so mit meinen Vorlesungen, mit meinem, keine Ahnung, Hausarbeiten und so weiter, dass ich das Kind dann manchmal öfter bei mir haben kann, dann finde ich für mich als Mutter das wahrscheinlich schöner, wenn ich flexibler bin.
Ja, das auf jeden Fall, aber es ist halt...
Für den Erzieher ist das vielleicht nicht so das Wahre.
Ja, und auch für die Kinder, finde ich, weil die gewöhnen sich ja an einen gewissen Tagesablauf, aber wenn du mal um 8 kommst, mal um 11, ist ja auch Chaos für die Kinder. Irgendwie, die brauchen ja, ja auch eine gewisse Struktur, weißt du, was ich meine?
Aber das ist auch sehr deutsch. Vielleicht braucht man noch ein bisschen Spontanität.
Ja, aber die kannst du ja dann innerhalb der Kita machen. Also ich bin der Meinung, Kinder brauchen halt so eine gewisse Struktur und müssen sich einfach auch an eine gewisse Struktur gewöhnen.
Ja, ich habe ja auch keine Ahnung.
Das ist wohl so.
Ich glaube, Strukturen sind ja immer wichtig. Aber ich glaube, es ist auch schön, wenn Eltern mehr Zeit haben für ihre Kinder
Das auf jeden Fall.
und sich auch die Zeit nehmen. Sind ja auch einige dabei, die sich die Zeit vielleicht nicht unbedingt nehmen wollen. Dann gehen wir einmal zu der Kita nach Höfen. Wie sieht's da aus?
So, und da kommt nämlich jetzt mein Gedanke. Und zwar wurde mir damit geteilt, dass es Kitas gibt, die sehr strenge Regeln haben, wann die Kinder kommen dürfen, weil sie morgens einige Aktivitäten planen. Und wenn du was planst, willst du auch wissen, wie viele Kinder da sind. Die Kita in Höfen selber hat jetzt keine direkte Bringzeit. Das heißt, wenn die bis 10 Uhr kommen, ist das bei denen voll fein. Aber auf jeden Fall möchte die Frau, die mir das geschrieben hat, gerne kontaktiert werden oder dass Bescheid gegeben wird, wenn ein Kind noch nach 10 Uhr kommt. Und ich sag mal, das ist ja auch bei uns, wie gesagt, vollkommen okay, wenn irgendwie noch ein Termin ist oder so, wenn die Kinder später kommen. Aber wenn das, weiß ich nicht, regelmäßig passiert und dauernd die Kinder später kommen, kannst du ja keine Angebote planen oder so.
Und ich
Deswegen ist das
finde
schwierig.
10 Uhr auch schon ziemlich spät.
Ja, ich auch.
Aber wenn das erst 8:30 Uhr losgeht, dann ist es ja erst 1,5 Stunden später.
Ja.
Vielleicht ist da allgemein der Arbeitsanfang auch für erwachsene Menschen später als hier.
Das kann sein, ja.
Okay. Werden die Kinder von ihren Eltern in die Kita gebracht oder kommen sie alleine mit dem Bus?
Kommen Sie
Oder
alleine?
gehen sie?
Ja, genau. Die Frage war so ein bisschen darauf abgezielt, weil ich zum Beispiel als Kind durfte in meinem letzten Kita-Jahr alleine zur Kita gehen. Das kenne ich jetzt so nicht mehr hier bei uns. In meinem Praktikum in der Ausbildung gab es mal ein Kind, das durfte auch alleine zur Kita gehen, aber danach habe ich das nie wieder erlebt tatsächlich. Und es gibt ja auch zum
Darf ich da
Beispiel,
was fragen?
ja.
Dürfen die das nicht mehr? Also müssen die abgeholt werden, dass ihr jemanden seht, die, also dass ihr eine Person habt, die verantwortlich ist für das Kind? Oder sagt ihr, wenn die Eltern sagen, es ist okay, dass es geht, darf es gehen?
Du, das weiß ich gar nicht, weil diese Frage noch nie aufkam, tatsächlich.
Weil
Das
die
habe ich,
sowieso abgeholt worden sind.
ja, weil die sowieso gebracht worden sind, zum
Ja.
Beispiel. Also, die Eltern müssen uns das Kind übergeben. Vorher haben wir keine Aufsichtspflicht. Das heißt, die Eltern müssen das Kind auch immer in die Gruppe bringen und müssen dafür sorgen, dass wir auch sehen, dass die Eltern uns das Kind übergeben. Also, wenn das Kind jetzt einfach reinkommt und die Eltern fahren, dann hätten wir rein theoretisch keine Aufsichtspflicht.
Also kann ein Kind gar nicht alleine zur Kita kommen.
Ich weiß nicht, ob es so war, zumindest damals in meinem Praktikum. Da haben die Eltern unterschrieben, dass das Kind alleine gehen darf und dass die Aufsichtspflicht dann startet, wenn das Kind sich beim Erzieher angemeldet hat.
Okay.
Also ich weiß halt nicht, wie das jetzt rechtlich ist, weil dieses Thema einfach noch gar nicht aufkam in den ganzen Jahren, in denen ich als Erzieherin arbeite. Deswegen kann ich dir das nicht sagen. Ach so, und ich möchte noch kurz sagen, die Geschichte mit dem Bus kommt daher, weil ich zum Beispiel weiß, dass es für spezielle Kitas, wie zum Beispiel heilpädagogische Kitas, manchmal das Angebot gibt, dass so Bullis die Kinder abholen, weil die heilpädagogischen Kitas ja häufiger auch mal weiter weg sein können. Aus dem Grund habe ich das einfach mal mit dazu geschrieben und gerade weil ja Kinder dort auch vielleicht weiter außerhalb von einem Ort wohnen, auf Höfen, habe ich das einfach mal mit dazu geschrieben. Und in Reykjavik ist es auf jeden Fall so, dass die Eltern die Kinder bringen, dass es keine Schulbusse gibt für den Kindergarten und dass die Kinder auch nicht alleine kommen dürfen. Ich meine, das ist halt auch eine Großstadt, ne? Das ist die Hauptstadt von Island. In Höfen ist es so, dass die Kinder auch gebracht werden und ab 4 Jahren können die Kinder mit dem Schulbus fahren, wenn sie von weiter weg kommen, weil der Kindergarten eben zusammen mit der Schule betrieben wird und, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in einem Gebäude ist.
Ja, okay. Jetzt kommt eine ganz spannende Frage, weil gerade die Kitas so unterschiedlich groß sind. Und zwar, wie viele Gruppen die Kita jeweils hat und wie die Gruppenaufteilung aussieht.
Genau. Ich erzähle kurz, bevor ich mit Caro losgefahren bin mit dem Wohnmobil, habe ich in einer Kita gearbeitet mit 5 Gruppen. 2 Gruppen für Kinder unter 3, 2 Gruppen für Kinder von 2 bis 6 und eine Gruppe von 3 bis 6. Aktuell arbeite ich in einer Kita mit 4 Gruppen. Da gibt es eine U3-Gruppe, zwei Gruppen von 2 bis 6 und eigentlich eine Gruppe von 3 bis 6, aber aktuell haben wir da auch 2 bis 6. Und jetzt ist es nämlich ganz spannend, weil die Kita in Reykjavik hat 7 Gruppen, was schon relativ viel ist. Und da in Reykjavik ist es so, dass es 3 Gruppen gibt für Kinder von 1 Jahr bis 2,5 Jahren. Und in jeder Gruppe sind 15 Kinder. Und es gibt 5 Erzieher in jeder Gruppe. Das heißt, das ist eine 3:1 Betreuung, was schon eigentlich sehr gut ist. Dann gibt es 2 Gruppen für Kinder von 2,5 bis 3,5 mit 19 Kindern und 4 Erziehern, was auch ein ganz guter Schnitt ist. Dann gibt es eine Gruppe von 3,5 bis 4,5 mit 22 Kindern und 4 Erziehern und eine Gruppe von 4,5 bis 6 mit 22 Kindern und 4 Erziehern. Und ich muss sagen, das ist ziemlich krass, weil dann müssen die Kinder nämlich einmal aus der U3-Gruppe in die Gruppe von 2,5 bis 3,5 Jahren wechseln, dann von 3,5 nach 4,5 und dann nochmal von 4,5 nach 6. Aus Erfahrung weiß ich, dass Kinder im Alter von 4 Jahren ziemlich anstrengend sein können und auch gerade die 6-Jährigen oder 5-6-Jährigen irgendwann keinen Bock mehr auf Kita haben, weil die einfach merken, dass sie unterfordert sind. Wenn du dann eine reine Gruppe von Kindern von 4,5 Jahren bis 6 hast, ist es schon ganz schön heftig.
Ich finde das auch verrückt, dass das so stark aufgeteilt wird, weil ich kenne das hier ja auch nur, also wie gesagt, ich bin total Laie, aber ich kenne auch nur U3 und dann 3 bis 6 quasi die Gruppen.
Oder 2 bis 6.
Oh ja, oder 2 bis 6, dass die quasi nur einmal die Gruppe wechseln. Aber so hast du das ja eher, dass die Gruppen quasi fast bleiben und immer gleichzeitig hochgestuft werden quasi. Ja. Und vielleicht ist es dann sogar einfacher, die 4,5- bis 6-Jährigen zu fördern, weil die nicht mehr mit den 3-Jährigen zusammen sind.
Aber du hast immer noch 22 davon.
Ja, 22 ist viel. Aber ich weiß auch nicht, 4 Erzieher für 22 Kinder, ist das ein Schlüssel, den ihr auch habt? Weil das ist ja dann 5:1, etwas weniger als 5.
Wir haben gerade 16:2.
Also
2 Erzieher auf 16 Kinder. Also 1:8.
1:8, okay.
Und wir haben Integrationskinder noch in der Gruppe. Das muss man auch mal ein bisschen mit.
Also seid ihr deutlich
weniger, also Erzieher für mehr Kinder.
Ja.
Ja. Also ich muss sagen, das, was du gesagt hast, ist schon ein Argument dafür, dass man vielleicht die Kinder so besser fördern kann. Andererseits, glaube ich, kann das auch ziemlich anstrengend sein, wenn du 19 Kinder im Alter von 2,5 bis 3,5 Jahren hast, weil da sind wahrscheinlich viele Wickelkinder dabei. Da sind bestimmt viele Kinder dabei, die auch noch mal, weiß ich nicht, Mama oder Papa vermissen, wo du häufiger dann vielleicht auch noch mal trösten musst oder so. Oder allgemein weinen die ja auch eher mal bei bestimmten Dingen als die Großen. Ich glaube, dass es schon ganz schön anstrengend sein kann, wenn die Kinder oder die Gruppen nicht so durchgemischt sind. Also bei uns lernen die Kleinen halt auch von den Großen oder die Großen unterstützen die Kleinen mal.
Ja.
Wenn wir beim Mittagessen sind und ich habe gerade keine Zeit, das Fleisch zu schneiden, dann können die Kinder durchaus mal eben den Sitznachbar fragen, der vielleicht schon 5 ist, der das schon kann. So, und die, okay, ich sag mal, die unterstützen uns damit ja auch so ein bisschen.
Ja,
ne?
Ja, voll. Okay, und wie ist das in Höfen? Da ist es ja eine deutlich kleinere Kita.
Also in Höfen, ich sag noch mal kurz, in Reykjavik 7 Gruppen. In Höfen 7 Kinder. Also es gibt keine wirklichen Gruppen, weil die haben einfach nur 7 Kinder. Das heißt, sie haben quasi, eigentlich ist es eine Gruppe. Und die haben wahrscheinlich mehrere Räume, auf die die Kinder dann einfach aufgeteilt sind und spielen. Aber im Grunde ist dann halt, sind diese 7 Kinder eine Gruppe. Es ist so verrückt. Also dieser Kontrast könnte ja fast nicht größer sein.
Darauf bezieht sich auch ein bisschen die nächste Frage. Die fragt danach, ob es altersgemischte Gruppen von 1 bis 6 gibt.
Also grob kann man sagen, in Reykjavik sind die Gruppen halt einfach so, dass zwischen dem ältesten und dem jüngsten Kind immer maximal 1 Jahr liegen kann.
Und in Höfen gibt es keine Gruppen?
In Höfen ist es halt eine Gruppe, also ist es wahrscheinlich altersgemischt, je nachdem, was für Kinder halt gerade da sind.
Ja, aber ist auch verrückt, dann hast du ja quasi 6 Freunde.
Ja.
Also du hast ja gar keine Wahl, wer dein Freund sein soll, sondern du bist das, was da ist. Also weiß ich nicht, aber
Ja. Vielleicht ist die Auswahl so, ist halt nicht so groß,
die
ne?
Auswahl ist klein.
Ich denke mir so, also einerseits ist es ein Träumchen, 7 Kinder, weil du die halt individuell voll gut wahrscheinlich auch fördern kannst, je nachdem, was das so für Kinder sind auch. Andererseits denke ich mir auch, das muss ganz schön langweilig sein, wenn da immer nur 7 Kinder sind. Weil wenn die, also es gibt ja auch Zeiten, wo sich die Kinder einfach mal selber beschäftigen. Und wenn du eine größere Gruppe hast, dann hast du immer mal eins dazwischen, was gerade nicht weiß, was es machen soll oder was irgendwie gerade deine Hilfe braucht oder was lesen möchte oder so. Aber bei 7 Kindern, wenn die
Ja.
alle mal schön im Spiel sind, dann
Ist doch
hast du
richtig
Zeit für
gut.
andere wichtige Dinge. Aber
Kannst du
ich weiß,
stricken oder so?
das hört sich jetzt schon fast ein bisschen nach Kaffee trinken und Kekse essen an.
Nee, du kannst den Kindern das ja auch beibringen, wenn die das interessieren.
Ja, also ich weiß nicht, ich wüsste schon, was ich da machen würde, weil bei uns ist ja sehr viel Dokumentation und sowas, was sonst einfach, wo wenig Zeit für ist. Ich weiß nicht, ob das in isländischen Kitas auch so ist.
Wo wir da schon mal bei den Erzieher und Erzieherinnen sind. Da kam die Frage, welche Berufsgruppen in der Kita vertreten sind. Also, wer passt auf die Kinder auf?
Genau, das kam auch so ein bisschen dadurch, dass ja bei uns in deutschen Kitas auch nicht nur rein Erzieher arbeiten, sondern es gibt Erzieher, Kinderpfleger, es gibt Kinderkrankenschwestern, die in Kitas arbeiten, Heilerziehungspfleger, es gibt Alltagshelfer, es gibt Kindheitspädagoginnen. Also es gibt viele, die in Kitas arbeiten, die am Ende meistens von den Eltern und so einfach nur Erzieher genannt werden. Und es ist so, dass in Reykjavik in der Kita auch Erzieher arbeiten, Anthropologen, Ethnografen, Menschen mit Bachelor in Theokratie und Psychologie. Das lasse ich jetzt mal einfach so stehen. In Höfen im Kindergarten gibt es keine Mitarbeiter mit Lehrbefugnis. Und dazu kommen wir gleich nochmal, warum Lehrbefugnis. Die nette Dame, die mir da geschrieben hat, hat an der Universität Pädagogik gelernt und die Person, die mit ihr arbeitet, ist ungelernt. Und dann gibt es noch den Kita-Leiter, der ist Lehrer und hat auch eine Lehrerlaubnis. Und dann gibt es noch einen Hilfslehrer, der einen Universitätsabschluss in Sonderpädagogik hat.
Ja, jetzt haben wir so viel über Ethnologen und Psychologie gesprochen. Hier in Deutschland gibt es ja eine Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher, die, glaube ich, gleichgesetzt ist mit einem Bachelorstudium. Wie sieht das denn aus in Island? Wie wird man da Erzieher oder wie wird man da ausgebildet, dass man in einer Kita oder Vorschule oder wie man schimpft, arbeiten kann?
Also in Island ist es ein bisschen komplizierter, sage ich mal, weil wenn du in einer Kita arbeiten möchtest als gelernte Fachkraft, musst du 5 Jahre an der Universität studieren und zwar brauchst du einen Masterabschluss als lizenzierter Lehrer. Das heißt, du machst quasi ein Lehramtsstudium, um dann in einer Kita zu arbeiten. Und dadurch gibt es in isländischen Kindergärten eher wenig Menschen mit angemessener, ich sag's jetzt mal, Ausbildung. Und es ist halt dort sehr einfach, eine Stelle zu bekommen für Menschen ohne Qualifikation oder ja, Ausbildung, sage ich mal, weil die ja eben diesen Studienabschluss sonst machen müssten. Und die haben zumindest in Reykjavik auch Leute mit Fremdsprachen und ohne Isländischkenntnisse, also es werden auch Leute ohne Isländischkenntnisse eingestellt, was ich super verrückt finde. Und in Höfen ist es so, also wir wissen ja jetzt, diese 5 Jahre Studium muss man normalerweise machen, das ist natürlich auch dort so, also es gilt ja für ganz Island, aber gerade in Höfen ist es so, dass die halt die Probleme auf dem Land haben, dass es nur begrenzte Möglichkeiten für Personal gibt und dadurch einfach jeder angestellt wird, der bereit ist, die Schule oder die Kita am Laufen zu
Das
halten.
finde ich auch
Also,
verrückt.
aber es birgt natürlich auch Gefahren, wenn Leute nicht ausgebildet sind.
Ja, ich finde, eine 3-jährige Ausbildung ist ja wahrscheinlich auch was anderes wie ein 5-jähriges Lehramtsstudium. Jetzt nicht, um das runterzureden, aber ich stelle mir das zumindest vor, dass in Deutschland ja schon der Einstieg ein bisschen erleichtert wird, dadurch, dass es 2 Jahre weniger sind, die man lernen muss. Aber selbst in Deutschland haben wir ja Fachkräftemangel, gerade bei Erzieher und Erzieherinnen. Und ich finde es schon verrückt. Also ich glaube denen das sofort, dass das schwierig ist, Leute zu finden, die 5 Jahre dafür studieren, dass sie dann in Höfen auf 7 Kinder aufpassen.
Ja.
Also da ist ja irgendwie, weiß ich nicht, ob ich das dann machen würde.
Ja. Weiß ich auch nicht.
Ist halt die Frage, ob die dann auch, weil ich weiß ja von dir, dass unterschiedlich ausgebildete Leute hier unterschiedliche Befugnisse haben, auf wie viele Kinder die aufpassen dürfen und was die alles für Aktivitäten mit den Kindern machen dürfen. Ob das in Island so ist, dass die trotzdem auch ohne diese Lehrerlaubnis alles dürfen.
Ja, das habe ich damals leider nicht gefragt, weil ich nicht gedacht habe, dass es so krass ist.
Ja.
Tatsächlich. Deswegen kann ich dazu jetzt auch nichts sagen, aber ja, ich glaube, es ist schon gut, dass man hier grundsätzlich eine Ausbildung braucht für den Job, weil sonst ist es wirklich einfach nur noch ein Verwahren von Kindern. Also ich meine, es gibt auch ungelernte Menschen, die zum Beispiel als Alltagshelfer arbeiten in Kitas, die das mega machen und wo man sagen würde, ey, die braucht keine Erzieherausbildung oder so, die macht das schon alles perfekt. Aber es ist halt eben auch nicht immer so.
Ich fände eigentlich, glaube ich, gut, wenn das auch so unterstützt wird, dass dann, ich meine, bei dir war es ja auch so, dass jemand deine Prüfung praktisch abnimmt, dass jemand dann vorbeikommt und schaut, wie du das machst, dass bei den Alltagshelfern das auch gemacht wird, dass die einfach mehr Befugnis haben, dass sie einmal geprüft werden oder meinetwegen auch über ein halbes Jahr am jeden Samstag dann Theorieunterricht kriegen und dann geprüft werden und zumindest etwas mehr Befugnisse haben.
Ja, oder also es gibt ja zum Beispiel auch den Job als Kinderpflegerin, wo die Ausbildung nur 2 Jahre ist. Die haben aber halt auch weniger Befugnisse eben und verdienen auch weniger. Es wäre halt cool, also die Kinderpfleger können eine Weiterbildung machen. Frag mich nicht, wie die sich schimpft. Bei uns macht das gerade jemand, aber ich weiß es trotzdem nicht. Es wäre halt cool, also unsere Alltagshelferin zum Beispiel hat ja schon eine Ausbildung gemacht in einem ganz anderen Bereich. Aber sie hat schon eine Ausbildung. Es wäre halt cool, wenn die einfach mit so einer Weiterbildung oder so einem, weiß ich nicht, auch so einer Fortbildung, wo sie irgendwie regelmäßig hingeht, vielleicht ein Jahr lang dann quasi Erzieherin werden könnte. Weil so möchte sie jetzt Erzieherin werden und es ist ein Riesenaufwand, weil sie muss halt wirklich diese komplette Ausbildung machen. Und wenn du halt schon einen Job hattest, muss auch erst geguckt werden, ist in diesem Job vielleicht auch gerade Personalmangel, weil dann wird dir das nicht mal bezahlt, wenn du dann die Erzieherausbildung machst. Also es ist ein totaler bürokratischer Aufwand und es ist einfach super ärgerlich. Und ich glaube halt, in Island wirst du trotzdem noch gut bezahlt, obwohl du halt ungelernt bist. Wahrscheinlich kriegen die, die dieses Universitätsstudium gemacht haben, oder ich will hoffen, dass die mehr kriegen.
Ja, das hoffe ich auch.
Aber ich glaube, dass du halt trotzdem normal und gut verdienst.
Ja.
Ne?
Zur nächsten Frage. Wir wissen ja alle, dass Erzieherin eher ein frauendominierter Beruf ist. Ist das in Island auch so? Gibt es da auch männliche Erzieher?
Also es gibt männliche Erzieher in beiden Kitas. In Höfen ist es halt der Schulleiter quasi oder der Kita-Leiter, der ein Mann ist. In Reykjavik gibt es eben auch männliche Erzieher. Wie groß der Anteil da ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber es ist halt schon so, dass zumindest hier in Deutschland der Anteil der männlichen Erzieher deutlich geringer ist als der weiblichen. Ich meine, das hat sich in den letzten Jahren wahrscheinlich auch geändert. Also in der Kita, wo ich gearbeitet habe, bevor wir losgefahren sind, hatten wir in diesen 5 Gruppen 3 männliche Erzieher. Und ich glaube, wir waren so 20 oder 22 irgendwie so. Und davon waren halt 3 Erzieher. Was aber schon gut ist. Also ich habe auch in anderen Kitas Praktika gemacht, wo nirgendwo ein Erzieher war. Ich glaube, da, wo ich Praktika gemacht habe, da war nie ein Erzieher. Und auch in meiner aktuellen Kita arbeitet kein männlicher Erzieher, was ich schade finde, weil für die Kinder ist das auch immer ganz cool, weil die ja auch nochmal, weiß ich nicht, eine andere Sichtweise und andere Komponenten mit einbringen. Aber so ist es halt, ne?
Wie viele Kinder besuchen denn den Kindergarten?
Ja, also wir wissen ja schon, in Höfen sind 7. In Reykjavik haben wir das ja so ein bisschen aufgedröselt gekriegt, wie viele Kinder in welcher Gruppe sind. Insgesamt sind das ungefähr 127 Kinder.
Und wie viele Kinder kommen jeweils neu in die Kita im Kita-Jahr?
Das sind in Reykjavik etwa 50, was ich ganz schön viel finde, weil das ist dann
gerade bei 150
bisschen Kinder weniger als die Hälfte. Und in Höfen, jetzt denkt man so, ja, es sind 7 Kinder, wie viele sollen da neu kommen? Also, es kommt ganz auf das Jahr drauf an. aber meistens sind es circa 2 pro Jahr.
Ein großes Thema ist ja auch die Kita-Platzwahl, zumindest in Deutschland, weil auch ja Kita-Plätze begrenzt sind. Wie schaut es denn auf Island aus? Haben da die Eltern die Möglichkeit, sich einen Kindergarten oder eine Kita auszusuchen?
Es ist ja nicht nur so, dass aufgrund der begrenzten Plätze der Kitas, Eltern die Kitas hier in Deutschland zum Teil selber wählen können, sondern auch so ein bisschen wegen dem Konzept. Die Kita muss ja auch irgendwie ein bisschen zur Familie und zum Kind passen. Und in Deutschland gibt es ja viele unterschiedliche Konzepte. Deshalb ist da die Kita-Wahl natürlich auch wichtig. In Reykjavik haben die Eltern die Möglichkeit, den Kindergarten zu wählen. In Höfen habe ich keine Antwort gekriegt, aber eigentlich ist es ja auch schon so ein bisschen selbsterklärend, weil in die eine und die andere Richtung ist halt jetzt weit und breit nichts. Ich sag mal, wenn du dann wirklich irgendwie 80 Kilometer fahren willst, um dein Kind morgens in die Kita zu bringen, dann hast du vielleicht die Möglichkeit zu wählen. Aber ansonsten hast du eben diese eine Kita mit den 7 Kindern und das war's.
Die Kinder werden ja immer jünger, die in die Kita kommen. Mhm. Haben wir ja eben auch schon angesprochen, da Mutti und Vati schnell oft wieder früh arbeiten müssen. Wie sieht denn das in Island aus?
Also in Reykjavik habe ich die ganz klare Antwort gekriegt, die Kinder sind meistens zwischen 14 und 16 Monaten alt. Ich meine, gut, wenn du studierst und du hast ein Kind gekriegt, dann willst du wahrscheinlich auch möglichst schnell dein Studium weiterführen. In Höfen war die Antwort ein bisschen anders, denn es hängt von der Kita ab und ob diese Kita einfach auch Platz hat. Weil ich sag mal, wenn die Kita in Höfen jetzt darauf ausgelegt ist, dass immer so um die 7 Kinder kommen, vielleicht mal 10, vielleicht auch mal 12 und in dem Jahr wollen plötzlich 8 Leute ihr Kind anmelden, es sind aber schon 7 Kinder in der Kita, dann ist halt kein Platz mehr. Dann kann das Kind halt noch nicht mit 14 bis 16 Monaten kommen. Und dort ist es so, dass die meisten Kindergärten erst ab 2 Jahren einen Platz für die Kinder haben. Aber die meisten Kindergärten würden gerne schon Kinder ab einem Jahr aufnehmen, weil eben die Elternzeit da nicht so lang ist wie bei uns. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass der Platz halt meist nicht ausreicht, um Kinder ab einem Jahr zu nehmen und die deshalb dann halt erst ab 2 Jahren in die Kita kommen. Es gibt aber in manchen Orten spezielle Babykindergärten, das ist wahrscheinlich wie bei uns die Krippe oder
das finde ich verrückt.
Sowas wie eine Tagesmutter für Kinder von 8 Monaten bis 2 Jahren. Und weil die Kita in Höfen aber eben ja nur so wenig Kinder hat, nehmen die Kinder ab 12 Monaten auf. Überleg mal, ein Jahr sind die Kinder dann. Die können meistens wahrscheinlich noch nicht mal laufen.
Ja.
Schon krass.
Jetzt gehen wir nochmal auf die Kinder ein. Ich glaube, das haben wir eben auch schon angerissen.
Hm.
Ob es auch Kita-Plätze gibt für Kinder von zum Beispiel Leuten aus dem Ausland, die gerade auf Island arbeiten oder Menschen, die nach Island gezogen sind.
Ja, also in Reykjavik gab es nur ein ganz einfaches Ja, es gibt beides. Also ich meine, es ist halt auch eine große Stadt, ne? Das ist ja hier in großen Städten nicht anders. Da hast du auch mal Kinder, die eben nicht deutschsprachig sind.
Gerade an der Uni, du hast ja wahrscheinlich auch internationale Studenten, die da was lernen.
Ja, und auch in Höfen ist tatsächlich sogar etwa die Hälfte der Kinder von ausländischen Eltern, also wahrscheinlich Gastarbeitern oder halt eben Leuten, die dahergezogen sind.
Ja.
Was bei 7 Kindern schon krass ist, die Hälfte.
Dann bleiben wir bei den Kindern und zwar gibt es Kinder mit Behinderung in den Regelkindergärten oder gibt es auch Kitas, die darauf ausgerichtet sind, also heilpädagogische Kitas sind?
Genau, die Frage kam auch ganz einfach daher, weil es ja in Deutschland tatsächlich extra heilpädagogische Kindergärten auch gibt für Kinder mit Behinderung, aber es natürlich auch Kinder gibt, die trotzdem in der Regelkita betreut werden. Ich meine, das hängt immer ein bisschen davon ab, was diese Kinder so für Beeinträchtigungen haben. Ich glaube, man kann halt nicht alles in einem Regelkindergarten machen. Aber wir zum Beispiel haben jetzt auch ein Kind mit Down-Syndrom. Und das geht ganz gut auch in einem Regelkindergarten, dass diese Kinder dort betreut werden. Und aus diesem Grund habe ich mich halt gefragt, gibt es in Island auch sowas wie einen heilpädagogischen Kindergarten? Weil gerade in den kleinen Dörfern, also hier gibt es ja auch nicht so viele heilpädagogische Kindergärten. Da habe ich mir schon gedacht, das ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich, dass es da sowas gibt. Und ich habe die Antwort bekommen aus Reykjavik, dass es in der Kita dort keine Kinder mit Behinderung gibt, aber Kinder mit besonderen Bedürfnissen wie ADHS, Autismus, Verhaltensauffälligkeiten. Und die haben halt eben eine Sonderpädagogin, die dort nochmal gezielt auf die Kinder eingeht und die halt fördert. Und die Kita in Reykjavik hat aber auch geschrieben, dass es eben auch Kinder mit Behinderungen gibt, die einen Regelkindergarten besuchen, auch wenn das bei denen gerade nicht so ist. Und es gibt wohl einen Kindergarten für gehörlose Kinder in der Nähe. Aber genaueres dazu wurde dann auch nicht geschrieben. Und in Höfen ist es so, dass es auch keine Kinder mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen gibt. Und sie wusste es nicht so genau, aber sie glaubt, dass es keinen expliziten Kindergarten für Kinder mit Behinderungen gibt. Also sowas wie bei uns der heilpädagogische Kindergarten. Und dass es dort einfach normal ist, dass die Kinder halt eben in den Kindergarten gehen, der dem Wohnort am nächsten liegt. Egal ob Beeinträchtigung, Behinderung, Verhaltensauffälligkeit, besondere Bedürfnisse oder ähnliches. Weil es halt eben auch nicht so viele Kitas gibt.
Wie sieht denn der Tagesablauf aus? Ist der ähnlich wie bei dir in der Kita?
Also, ich kann ja mal ganz kurz sagen, wie das bei uns ist. Ich habe ja schon gesagt, wir öffnen um 7 Uhr. Und zwischen 7 und 9 Uhr können die Kinder gebracht werden. Und zwischen 8 und 9 Uhr können die Kinder bei uns in der Kita frühstücken. Man muss sagen, bei uns ist es tatsächlich so, dass die Kinder ein Frühstück aus der Kita kriegen. Das ist in vielen anderen Kitas nicht so. Bei uns wird halt auch vor Ort Brot gebacken, Brötchen gebacken. Das wird mit den Kindern gemacht. Das ist jetzt nicht der Regelfall in deutschen Kitas, würde ich sagen. In vielen Kitas bringen die Kinder ihr eigenes Frühstück mit. Und ab 9 Uhr ist es dann so, dass entweder Freispiel ist oder es gibt bestimmte Angebote. Also es gibt einen Turntag, es gibt bei uns einen Naturtag. Bei uns ist noch eine Besonderheit, dass wir zum Beispiel auch einen Tag für Wassergewöhnung haben, wo Experimente oder Spiele mit Wasser gemacht werden. Und an anderen Tagen gibt es halt einfach nur Freispiel oder es wird gebastelt oder halt das gemacht, worauf die Kinder gerade Bock haben. Um 11 Uhr gibt es Mittagessen und das Mittagessen geht, je nachdem, was es gibt, so zwischen einer halben bis Stunde, also zwischen 11 und 12 ist ungefähr Mittagessen, dann wird Zähne geputzt, wir ruhen uns aus, die Kleineren gehen schlafen, um 1 Uhr gibt es einen Snack und danach werden die Gruppen meist zusammengelegt oder ein Teil der Gruppen zusammengelegt, weil eben nicht mehr so viele Kinder da sind, weil zwischen 13:30 und 14:00 wird dann wieder ein Teil der Kinder abgeholt. Also zwischen 11:30 und 12:00 können einmal Kinder abgeholt werden, dann nochmal zwischen 13:30 und 14:00 und ja, um 4 schließt der Kindergarten. Bis dahin sollten die restlichen abgeholt werden. Und es gibt natürlich dann am Nachmittag auch nochmal irgendwie manchmal besondere Angebote, manchmal wird noch was gebacken, manchmal gehen wir raus. So der grobe Plan. In Reykjavik ist es so, dass der Tagesablauf jeden Tag gleich ist. Das ist bei uns ja quasi nicht so, weil wir haben ja Turntage, wir haben Wassergewöhnungstage, wir haben Naturtage, an denen ein bisschen anderes Angebot läuft als an den regulären Tagen. Ich meine, manchmal machen wir auch an den Tagen nur Freispiel, weil die Kinder auch das einfach manchmal brauchen. Aber bei uns ist es halt so, dass der Tagesablauf manchmal ein bisschen anders ist. In Reykjavik ist es so, dass die diese Struktur haben wollen, dass die Erzieher und die Kinder sich einfach an den Alltag gewöhnen und wissen, was kommt. Ich meine, gut, da dürfen die Kinder auch jederzeit kommen. Also da würde ich jetzt auch nichts großartig planen, glaube ich. Aber was im Alltag passiert, ist trotzdem jeden Tag anders. Ich meine, das ist, glaube ich, überall so, weil du kannst nie sicher sein, was so passiert in einem Kita-Alltag. Aber das Grundgerüst ist erstmal gleich. Dort ist es so, dass zwischen 8 und 9 Uhr das Frühstück ist. Zwischen 9.10 Uhr und 9.20 Uhr wird dort gesungen und da ist es tatsächlich so, dass die ganze Kita zusammenkommt und die gemeinsam singen mit Gitarren und jede Gruppe hat ein Liederbuch und dann dürfen pro Tag 5 Kinder Lieder wählen, die dann gesungen werden. Dann, striktes Programm, zwischen 9.20 Uhr und 9.30 Uhr Messageboard. Ich weiß nicht, was das bedeutet, weil es wurde hier leider nicht erklärt. Zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr Kleingruppenzeit. Also ich denke mal, das wird sowas wie bei uns das Freispiel sein.
Aber eine halbe Stunde nur.
Finde ich krass. Also ist wahrscheinlich die Zeit, wo die Kinder halt spielen, was sie gerade wollen. Dann steht hier zwischen 10 und 10.45 Uhr Plan, Ausführen, Überprüfen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Leute, ich weiß es doch auch nicht. Zwischen 11 und 11.40 Uhr wird nach draußen gegangen, weil auch das ist natürlich sehr wichtig. Zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr ist die große Gruppenzeit. Zwischen 12 und 12.30 Uhr ist Mittagessen, zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr Ruhezeit. Die läuft natürlich in jeder Gruppe anders ab, weil ja die Kinder unterschiedliche Altersstrukturen haben in ihren Gruppen. Also die Kleinen gehen schlafen, die Größeren werden wahrscheinlich irgendwas in Ruhe spielen oder so. So ist es zumindest bei uns. Zwischen 13 und 14 Uhr stehen die Kleineren wieder auf. Es werden Windeln gewechselt. Da frage ich mich, werden erst zu dem Zeitpunkt die Windeln gewechselt? Weil bei uns wären da einige Windeln wahrscheinlich schon explodiert bis zu diesem Zeitpunkt. Aber vielleicht hat sie es auch einfach nicht dazwischen geschrieben.
Ja.
Wobei der Zeitplan so krass getaktet ist, dass ich mir denke, wo willst du dazwischen noch Windeln wechseln? Aber
ich
gut.
Ich habe einige Fragen zu diesem Zeitplan.
Ich habe auch Fragen, aber ich war ja schon froh, dass sie geantwortet hat. Also deswegen, ich wollte da jetzt nicht noch mehr zu fragen. Um 14.30 Uhr gibt es dann Imbiss. Ich denke, das wird so ein kleiner Snack sein. Und zwischen 15 und 16.30 Uhr gehen die dann nochmal nach draußen oder es gibt Spielzeit drin. Und das ist mehr oder weniger der Alltag, der ziemlich krass durchgetaktet ist.
Aber das ist ja, glaube ich, auch das Konzept von denen so ein bisschen, oder?
Wenn das damit gemeint ist, dann ja.
Ich interpretiere das so.
Okay. In Höfen ist es so, dass ja um 8.30 Uhr die Kita beginnt und dann haben die zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr das freie Spiel. Dann wird aufgeräumt und die setzen sich zusammen hin und singen auch dort ein paar Lieder. Ist wahrscheinlich ähnlich wie bei uns der Morgenkreis. Und um 10 Uhr gibt es dann einen Obstsnack. Und zwischen 10 und 12 gehen sie nach draußen im Normalfall. Manchmal gehen sie auch ein bisschen früher rein für geplante Aktivitäten. Um 12 Uhr wird gegessen und von 12 Uhr bis 12.30 Uhr ist Ruhezeit. Auch dort schlafen einige Kinder, weil es wird ja auch da jüngere Kinder gehen. Andere schauen sich Bücher an. Es ist auf jeden Fall eine Zeit, wo ruhig und still gespielt wird. Das ist auch bei uns ähnlich so. Zwischen 13 und 13.30 Uhr werden halt Aktivitäten gemacht. Da wird gebastelt, gelesen, gespielt. Und die Kinder, die schlafen, stehen meistens zwischen 2 und 3 auf, also zwischen 14 und 15 Uhr. Und dann wird Milch getrunken, einen Toast gegessen und bei gutem Wetter gehen sie wieder nach draußen. Und wenn das Wetter halt nicht passt, bleiben sie drin. Und dann wird die Zeit halt weiterhin zum Malen, Basteln, Spielen genutzt.
Da wird nicht gefrühstückt, da wird nur Obst gesnackt.
Ja, aber ich meine, die Kinder kommen halt auch erst um 8.30 Uhr. Ja. Kann sein, dass sie dann halt zu Hause gegessen haben, ne?
Crazy.
Aber ich sag mal so, der Grund Tagesablauf ist ähnlich wie bei uns. Ich meine, die essen später Mittag, aber dass nach dem Mittag zum Beispiel ausgeruht und geschlafen wird, dass es nochmal so einen Nachmittagssnack gibt, dass bei gutem Wetter auch mal rausgegangen wird, das ist schon ähnlich wie bei uns.
Ja. Und wie läuft das Frühstück ab? Bringt jedes Kind sein eigenes Frühstück mit oder gibt es in der Kita ein Frühstück?
Da hatten wir ja gerade schon Höfen, deswegen bleibe ich da gerade mal. Also es gibt kein Frühstück in Höfen. Es gibt nur um 10 einmal halt Obst und die Kinder frühstücken eben zu Hause. Und in Reykjavik ist es so, es wird ein Frühstück angeboten. Die Eltern zahlen dafür eine Gebühr für das Essen. Und die kriegen am Montag Cheerios und an allen anderen Tagen Haferflocken.
Das finde ich ja auch gut, ne? Montags ist ja so ein bisschen der kleine Hasstag, so nach dem Wochenende wieder arbeiten. Da will ich auch gerne, dass es montags immer Schokolade gibt und die restlichen Tage halt Oatmeal oder so.
Du bist erwachsen, du kannst dir das selber so einrichten.
Ich kann das selbst anscheinend, das ist gut.
Ja. Ich kann ja mal kurz sagen, wie es bei uns ist. Also bei uns gibt es am Montag Müsli zum selber mischen, also verschiedene Müsli-Sorten und ja manchmal auch so Sachen wie Datteln oder so, die dann da reinmachen können oder Rosinen. Je nachdem, was gerade so vorhanden ist und worauf die Kinder auch Bock haben. Und es gibt normalerweise dann Müsli mit Joghurt, aber nicht alle Kinder essen Müsli mit Joghurt, deswegen bieten wir auch meistens noch Milch an. Und für die Kinder, die gar kein Müsli mögen, gibt es auch immer noch die Möglichkeit.
Eine Stulle.
Ja, eine Stulle nicht, weil wir ja noch kein Brot gebacken haben an einem Montag. Aber da gibt es dann halt Knäckebrot mit irgendwas drauf. Das gibt sowieso zu jedem Frühstück quasi die Möglichkeit, Knäckebrot mit irgendwas drauf, falls irgendwas gar nicht gemocht wird. Am Dienstag gibt es dann das selbstgebackene Brot, was wir montags backen, mit entweder Käse oder Wurst. Es gibt einmal Käsefrühstück, einmal Wurstfrühstück. Dann gibt es mittwochs wieder Müsli, da aber mit Milch. Am Donnerstag gibt es selbstgebackene Brötchen mit Käse oder Wurstfrühstück. Und am Freitag gibt es sowas wie Porridge, Milchreis oder so, der morgens frisch gemacht wird. Ist jetzt nicht der Lieblingstag von den Kindern aus meiner Gruppe. Kann ich verstehen, weil ich mag auch nicht so gerne Porridge und sowas. Aber wie gesagt, es gibt ja immer die Möglichkeit, ein Knäckebrot auch zu essen. Und viele Kinder essen halt einfach zu Hause auch schon mal was.
Und beim Mittagessen?
In Reykjavik ist es so, dass die eine voll ausgestattete Küche haben und zwei Personen, die dort Vollzeit arbeiten und kochen und sich auch um die Wäsche kümmern. Es wird also kein Essen bestellt und die Speisekarte quasi oder der Essensplan, wahrscheinlich besser gesagt, ist auf der Homepage für alle sichtbar. Das heißt, alle können das immer einsehen, was es an dem Tag zu essen gibt. Alle Lebensmittel werden vor Ort hergestellt und es gibt alle Arten von Lebensmitteln, also Fisch, Fleisch, Suppe, Pasta, Veganes, alles Mögliche, was das Herz begehrt. Und das Menü ist normalerweise zweimal pro Woche Fisch, einmal pro Woche Suppe, einmal pro Woche vegan und einmal pro Woche Fleisch. Und es gibt einige vegane oder vegetarische Kinder und Mitarbeiter, also gibt es auch immer die Option, ein veganes oder vegetarisches Essen zu kriegen, wenn es zum Beispiel Fisch oder Fleisch gibt. So ist es in Reykjavik. In Höfen ist es so, dass sie zusammen mit der Schule Mittag essen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kinder vielleicht nach dem Mittagessen dann auch einfach mit den Schulkindern betreut werden, bis die Kinder, die aufstehen, halt aufstehen.
Das kann sein.
Und das Essen wird von einem Koch zubereitet. Und die Eltern bezahlen auch da jeden Monat Verpflegungskosten. Da kann ich kurz sagen, wie es hier in Deutschland ist, weil auch da sind wir in unserer Kita gerade eine kleine Ausnahme. In der Kita, wo ich vorher gearbeitet habe, bevor wir losgefahren sind, da wurde das Essen von einem externen Caterer bestellt. Und ich sage mal so, es war nicht so lecker. Und das ist noch nett ausgedrückt.
Ja, und ich glaube, das wird ja eher zur Norm, dass die Essen nicht frisch zubereitet werden, sondern vielleicht nur aufgewärmt werden.
Ja, wobei, also bei uns in der alten Kita war es so, dass wir das Essen aus einem nahegelegenen Krankenhaus bekommen haben. Das heißt, es wurde da schon auch frisch gemacht. Aber es wurde halt einfach in so großen Mengen gekocht. Also da wurden auch noch viele andere Kitas hier beliefert. Es wurde in so großen Mengen gekocht, dass da einfach, man hatte das Gefühl, das wurde einfach hingeklatscht, so. Ich weiß nicht, ich weiß halt auch nicht, wie gesagt, ich arbeite ja auch nie in der Großküche. Ich weiß nicht, wie es ist, für so viele Leute zu arbeiten. Es hat auf jeden Fall nicht so gut geschmeckt. Sag ich
Ja.
mal, wir hatten vorher einen anderen Caterer, der war noch schlimmer. Also das Krankenhaus, das konnte man schon essen, das Essen, aber
Ich glaube,
ja.
das ist immer angenehmer, wenn man jemanden vor Ort hat, der das in kleinen Mengen kocht, was frisch ist. Ich glaube, da ist es ja auch leichter, eine Qualität reinzubringen, die so eine Großküche jetzt nicht unbedingt haben kann.
Genau. Und da muss man jetzt kurz sagen, Caro weiß das natürlich, bei uns in der Kita wird nämlich frisch vor Ort gekocht. Jeden Tag. Selbst wenn unsere Küchenkräfte nicht da sind, dann kocht einer von uns.
Ja.
Klar, auch da gibt es mal Tage, wo einem das vielleicht nicht schmeckt und wir haben halt einfach einen Essensplan, der für alle Kitas unseres Trägers gilt. Das heißt, in allen Kitas, zumindest in NRW von unserem Träger, wird halt eben das Gleiche gekocht mittags. Das führt halt dazu, dass es manchmal Essen gibt, das vielleicht nicht so beliebt ist und das vielleicht auch nicht so gut schmeckt. Aber unsere Küchenfee, die ist da ganz gut da drin, das Essen dann vielleicht ein bisschen so zu pimpen, dass es besser schmeckt. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen haben wir wirklich Glück, weil unser Essen ist eigentlich, sag ich mal, in 99% der Fälle lecker. Und es gibt gutes Essen und wir dürfen uns zwischendurch das Essen wünschen. Es wird frisch gemacht. Es ist warm, wenn es bei uns ankommt. Es ist toll. Ich empfehle jedem eine eigene Köchin.
Ja, ich weiß nicht, das ist ja wahrscheinlich auch wieder so eine Kostenfrage. Aber ich finde super, dass es ja scheinbar in Island, ob groß oder klein, eher der Standard ist, dass da frisch gekocht wird. Ich meine, wir haben ja jetzt nur einen Einblick bei zwei Kitas, aber gerade weil die eine so riesig war und die andere so klein.
Ich glaube halt, für so eine riesige Kita lohnt es sich einfach auch schon selber zu kochen. Ich weiß auch nicht, wie die Standards da sind. Also in Deutschland hakt es, glaube ich, bei vielen daran, dass es halt ein Riesenaufwand einfach auch ist,
Ja.
ne? Du musst es planen, du musst es bestellen. Du musst gucken, dass alles immer frisch da ist, dass du alles vor Ort hast. Du musst, wenn du es gekocht hast, immer Rückstellproben einfrieren über einen gewissen Zeitraum. Das heißt, du musst auch eine gewisse Größe an Gefrierschrank, Kühlschrank haben. Du brauchst eine vernünftige Küche, in der du kochen kannst. Und das ist halt auch ein bisschen das Problem, dass in vielen Kitas halt gar keine Küche oder nur eine kleine Küche vorhanden ist. Also in der Kita, wo ich als Kind war, ist eine Küche angebaut worden, aber eine winzige Küche, damit das gelieferte Essen halt da umgeschichtet werden kann für die Gruppen. Es war vorher gar keine Küche vorhanden. Und ich glaube, das ist halt das Problem in vielen Kitas, dass die ja schon lange bestehen und einfach gar keine Möglichkeit für eine große Küche haben, wo wirklich frisch gekocht wird.
Ja, und ich glaube, wir haben ja wahrscheinlich ähnliche Standards wie in der Gastro fast. Weil da muss man sich ja auch an bestimmte Richtlinien halten. Das wird ja da ähnlich sein. Und das wird ja auch regelmäßig kontrolliert. Und natürlich ist es da wahrscheinlich einfacher, wenn man sich da auf eine Großküche verlässt, wo man wirklich nur das Essen umschichten muss oder warm machen muss oder irgendwas muss. Da muss man einfach mal schauen, wie die Entwicklung so weitergeht.
Ja, ich sag mal, bei uns kriegen die Kinder ja quasi vom Frühstück bis zum Nachmittagssnack alles von vor Ort. Das kostet natürlich auch ein bisschen mehr an Verpflegungsgeld einfach. Das muss einem auch bewusst sein, wenn halt vor Ort gekocht wird, ist das Verpflegungsgeld wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber ich denke mir so, bei dem Rotz, den die Kinder in anderen Kitas kriegen, ne, wäre es mir das Geld wert, dafür mehr auszugeben.
Ja, möchtest du noch abschließend ein paar Worte verlieren über die Kitas?
Ich möchte abschließend noch ein paar Worte verlieren und zwar würde ich super gerne mal in einer isländischen Kita Mäuschen spielen.
Hospitieren.
Ich würde auch gerne mal Mäuschen spielen, ohne dass die so mitkriegen, dass ich da bin. Aber ich würde da gerne auch wirklich mal, weiß ich nicht, für einen Monat oder zwei arbeiten. Das fände ich super spannend. Gerade in Island, weil ja wirklich da auf dem Dorf ja auch einfach gar nicht so
aber
viele
Kinder
sind.
Aber du würdest dann auch eher nach Höfen gehen und nicht nach Reykjavik.
Ja, also ich würde nicht nach Reykjavik wollen.
Reykjavik wird ja ähnlich sein. Also andere Sprache, vielleicht ein bisschen anderes Konzept, okay?
Ja, außer dieses Chalpa-Konzept, das würde ich gerne mal sehen. Aber da würden mir auch ein paar Tage reichen, glaube ich.
Ja. Ja, dann sprechen wir uns nochmal, wenn du mal da warst und es gemacht hast.
Ich glaube, das wird nicht passieren.
Bis dahin hast du, glaube ich, noch ein schönes Lied für unsere Playlist.
Oh ja. Caro hat mich eben gefragt, ob ich ein isländisches Kinderlied habe. Das einzige isländische Kinderlied, was ich mal gehört habe, ist das isländische Pendant zum Song Hey Pippi Langstrumpf. Und das nennt sich, aufgepasst, in Island heißt Pippi nicht Pippi, sondern Lina. Herkommursch Lina Longsokursch.
Und das könnt ihr euch jetzt anhören.
Ich hoffe, das gibt's auch bei Spotify, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt.
Sonst
packen wir euch den YouTube-Link in die Story.
Genau. Kriegen wir das auch hin.
Ja.
Okay, ich hoffe, das hat euch ein bisschen erleuchtet. Ihr wisst jetzt etwas mehr über isländische Kitas, aber auch ein bisschen mehr über die deutschen Kitas. Wenn ihr wie ich nicht so viele Berührungspunkte damit habt oder noch nicht habt, dann habt ihr sicher einiges gelernt heute.
Wenn ihr jetzt Bock habt, in der Kita zu arbeiten, herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden, der in Deutschland anfängt, in der Kita zu arbeiten, weil das würde uns sehr helfen, Stress zu reduzieren bei der Arbeit.
Genau, also wenn ihr noch nicht wisst, was ihr werden wollt, wenn wir junge Zuhörer und Zuhörerinnen habt, vielleicht auch gerade die Zuhörer, vielleicht macht mal ein Praktikum in der Kita. Schaut euch das mal an, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Da wird jede Hand gebraucht. Und ja, okay, das war's schon. Und tschüss.
Ciao, Kakao.
Tschüss.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast zwei Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.